Ja, das Gefühl, wir haben auch ein bisschen den Bezug verloren zur Natur. Weil wenn wir in den Migros gehen, dann ist dort einfach alles da. Und das ist nicht die Realität. Ja. Und ich merke, wie so, gerade auch mit dem Yoga zusammen, wo nicht nur Praxis, Körperpraxis auf der Matte ist, sondern also wirklich auch eine Haltung, wo ich schon, glaube ich, relativ früh, nicht unbedingt nur durchs Yoga, aber durch das, dass meine Grosseltern Hosteten hatten mit Früchten und auch der eigene Gemüsegarten, wie so, ja, Selbstversorger war für sie immer ein Thema gewesen und wie so zu sehen, wie etwas wächst, dass man ganz eine andere Wertschätzung gegenüber einem Produkt hat, wie wenn man das nicht sieht.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Yoga-Lehrerin und Kochnomadin. Genau diese beiden Worte in Kombination haben mich so getriggert, dass ich mich ganz riesig freue, heute mit Joelle zu sprechen. Joelle van Aerx ist Yoga-Lehrerin, ist Kochnomadin und Raumhalterin für echte Begegnungen. Hey, das kann nur spannend werden, oder? Weil nachhaltig ist sie nämlich auch noch.
Joelle, wir sitzen in deinem wunderbaren Yoga-Raum. Mega schön unterm Dach mit ganz viel Holz und Atmosphäre. Aber ich bin gar nicht so hauptsächlich wegen dem Yoga da, sondern auf deiner Webseite steht, dass du Yoga anbietest und dass du Kochnomadin bist. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, ich habe nach 17 Jahren Gastronomie einen Weg gesucht, wie ich das Yoga mit meinen Skills aus der Gastro kann verbinden kann und so die logischste Schlussfolgerung war eigentlich, ich gehe für andere Yoga-Lehrerinnen kochen. Und durch das, dass das nie am gleichen Ort ist, habe ich mir wie den Namen überlegt und Kochnomadin hat für mich sehr gut gepasst. Es verbindet auch so, ja, meine Leidenschaft zum Reisen. Nomadinnen sind immer am Umziehen. Man kann sich mit den Lebensmitteln von diesen Orten auseinandersetzen. Man kann immer neue Sachen und Geschmäcker ausprobieren. Genau, darum der Name Kochnomadin.
Aha, das heißt, du funkst irgendeine Yoga-Lehrerin an und sagst, ich bin Kochnomadin, ich würde gerne mal für dich kochen, oder wie machst du das genau?
Also beim allerersten Mal war es tatsächlich so gewesen. Dann zumal, das ist jetzt etwa 4-5 Jahre her oder sogar schon länger, habe ich tatsächlich jemanden angefragt aus Bern, Heidi Emisegger, und sie hat sich erbarmt, dass ich ihr das erste Retreat kochen konnte an einem neuen Ort, und seitdem ist es eigentlich recht so, ja, etwas Organisches, das ist entstanden, durch das, dass mein Netzwerk recht breit ist, durch Weiterempfehlungen, auch über Yoga-Schülerinnen, die es ihren Lehrern empfohlen haben. Genau, genau.
Also das heißt, du gehst nicht zu der normalen Yoga-Stunde kochen, sondern wenn Yoga-Retreat von jemand angeboten wird, tust du dich um das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Quasi, ja. Ich hatte dann zumal das Glück gehabt, dass ich an Lenklodge mich vorstellen konnte, währenddem, dass ich eigentlich gekocht habe fürs Heidi. Das war gerade im Sparrenmoos dann zumal. Und ja, dann bin ich in die Lenke rübergefahren, weil ich gewusst habe, ich suche jemanden, der ab und zu einfach kochen kann, wenn sie einen Anlass haben oder ein Wochenende. Und genau, habe dann angefangen für Teacher-Trainings auch Ausbildungen, für Retreats und ja, auch mal für eine Weiterbildung in der Stadt Bern zu kochen. Ja.
Cool. Du hast ganz am Anfang gesagt, dich begeistern dann so die unterschiedlichen Lebensmittel und das, was es so lokal gibt. Heißt das, du gehst dann auf dem lokalen Markt einkaufen und organisierst alles, was du brauchst?
Mittlerweile ist es so, dass ich wie die Höfe an diesen Ort, wo ich schon länger das Kochen kenne, dass sie direkt dort dann anrufen und fragen, was sie haben. Oder genau, ob man irgendwie das, was ich noch zu meinem Menü dazu brauchen könnte, lokal dazu nehmen. Und das organisieren sie aber für mich. Weil es ist, glaube ich, also es ist eine sehr schöne Vorstellung, von März zu März zu gehen, aber wenn man beim Thema Nachhaltigkeit sind, muss man irgendwo seine Zeitressourcen gut einplanen. Ja. Und darum, es gibt es, dass ich auf Märkte gehe, aber es kommt eher selten vor.
Das heisst, du hast auch geguckt, dass du dein Netzwerk entsprechend aufbaust und Höfe gesucht, die in der Nähe sind, mit denen du dann zusammenarbeiten kannst, von denen du Lebensmittel beziehen kannst.
Genau. Also ursprünglich hat es so angefangen, ich habe kein eigenes Auto. Ich darf meine Mami sein Auto brauchen und ich bin in der Nähe von Solothurn aufgewachsen und schon als Kind auf diesen einen Hof. Genau, der Kreuzplatzhof in Bonnigen. Und ja, jetzt, wenn ich auch das Auto hole, verbinde ich das quasi, dass ich alles, wo ich weiss, dass ich es am anderen Ort nicht bekomme, dort hole. Und meistens sind es dann noch so die kleinen Sachen, sei es ein spezielles Gemüse, eine spezielle Frucht oder zum Beispiel, wenn gekäset wird oder Anke gemacht wird oder so, dann ist meistens auch die Milch von dem anderen Ort. Genau. So. Mhm.
Es sind dir so saisonale Angebote wichtig dabei?
Ja. Also, ich würde sagen, das ist der Bestand, echt so das, was meine Küche ausmacht. Grosses Rezept an und wirklich einfach mit den Sachen, die die Natur hat. Ja.
Das heißt, du kommst nicht auf die Idee, für das Weihnachtsretreat Erdbeeren anzubieten und solche Scherze?
Nein. Ich glaube auch, da müsste man, also ich habe jetzt das noch nie gehabt, dass das ein expliziter Wunsch ist von einer Yoga-Lehrerin, aber da würde ich mir sehr, sehr, sehr schwer tun. Und ich glaube nicht, dass das... also da würde ich glaube sagen, sie müsste jemand anderes suchen. Ja.
Warum ist dir das so wichtig?
Also ich glaube, man kann einfach mal durch die Stadt laufen oder übers Land laufen und wieso... Ich habe das Gefühl, wir haben auch ein bisschen den Bezug verloren zur Natur. Weil wenn wir in den Migros gehen, dann ist dort einfach alles da. Und das ist nicht die Realität. Ja. Und ich merke, wieso, gerade auch mit dem Yoga zusammen, wo nicht nur Praxis, Körperpraxis auf der Matte ist, sondern also wirklich auch eine Haltung, wo ich schon, glaube relativ früh... Nicht unbedingt nur durchs Yoga, aber durch das, dass meine Grosseltern Hosteten hatten mit Früchten und auch der eigene Gemüsegarten. Wieso, ja, Selbstversorger war für sie immer ein Thema. Und wieso zu sehen, wie etwas wächst, dass man ganz eine andere Wertschätzung gegenüber einem Produkt hat, wie wenn man das nicht sieht. Ja.
Mir ist so ganz spontan so ein bisschen das Bild von diesen langsamen Yoga-Bewegungen in den Sinn gekommen. Und mit der Natur gehen und sehen, wie etwas wächst, das ist ja auch eine gewisse Langsamkeit. So eine Frucht ist ja nicht zack da, sondern die wächst ja relativ langsam, bis sie dann so weit ist, dass man sie ernten kann. Ist für dich Yoga auch etwas, wo du sagst, was so wirklich langsam entsteht und wo ich den irgendeinen Bezug auch herstelle?
Ich denke, ja. Es wird nicht so gelebt in den meisten Fällen, aber ich glaube, man kommt immer wie mehr zurück zum Kern, also zum Kern, wenn man das so sagen kann. Ich habe selber nicht in Indien zum Beispiel mein Studium gemacht. Ich habe in Bern 4 Jahre lang meine Ausbildung gemacht, aber sehr mit Bezug auch zu den Lehrern, die meine Lehrer hatten. Und ich glaube, Yoga, ja, ist der Kontakt über die Matte aus mit deinen Yoga-Schülerinnen und Schülern. So dass dürfen wachsen sehen von einer Person. Ja.
Das heißt, als Yoga-Lehrerin siehst du das Wachsen von den SchülerInnen. Wie ist das für dich selber? Hast du dein eigenes Wachsen mit dem Yoga auch beobachtet?
Ja, ich würde sagen. Also vor 12 Jahren habe ich meine allererste Yogastunde besucht und dann zumal hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendein eigenes Yoga-Studio habe. Mittlerweile ist es das zweite Yoga-Studio. Ja, und auch so wie zu sehen, wenn man sich tiefer in die Philosophie hineinliest und lebt und selber auch Schülerin bleibt, was man immer bleibt, habe ich das Gefühl, auf diesem Weg. Ja, da ist das Potenzial zum Wachsen da.
Also Yoga kommt ja eben nicht aus dem Raum, also ist ja nicht regional in dem Sinne. Wie gehst du damit um, dass das wie außerhalb der Region eigentlich in die Welt gekommen ist?
Ich bin sehr dankbar, dass ein Nomad das hat übermittelt. Ich glaube, was hier wichtig ist, dass gerade wenn man keine indischen Wurzeln hat oder nicht den Bezug hat zu den Lehrern von der, dass man versucht, aus dem, was man vermittelt hat, bekommen, auch so seinen eigenen Bezug dazu zu machen. Also nicht, dass ich irgendwie jetzt würde vorstehen und Sanskrit-Wörter appellieren, obwohl ich die ganz genaue Bedeutung eigentlich gar nicht kenne. Also, dort denke ich schon, dort muss man wie so einen Cut machen. Und er ist für mich Yoga halt Verbindung. Verbindung zu mir und zu allem anderen. Und darum denke ich, ist es okay, dass wir das hier auf unsere Art dürfen weitergeben.
Ja. Wahrscheinlich ist dieses auf unsere Art auch ein wichtiger Bestandteil, wenn es wirklich zu dem passen soll, was hier ist, weil die Kultur hier ist ja anders als in Indien. Hast du das Gefühl, dass wenn du nachhaltig sein willst, dass du auch einen gewissen Bezug zu dir selber haben musst, also dass du wie mit dir selber verbunden sein musst?
Ja, das denke ich. Ich glaube, umso mehr, dass man, wenn man dem Kern kann sagen, mit allen Gedanken und so, mit dem, was einem umgibt, ja, wenn man dort immer näher darf dran herkommen, ich glaube, dann braucht es automatisch auch weniger und in dem Moment von dem weniger, ja, kann man glaube schon sagen, dass es auch nachhaltiger wird. Also man überlegt sich mehr, welches Produkt beispielsweise zum meine Haare waschen ist jetzt notwendig oder ja, braucht es jetzt das Kleidungsstück unbedingt noch oder in Bezug auf das Studio vielleicht, welche Matten will ich? Sie, kann ich das vertreten? Sie sind langlebig? So, glaube ich schon, ja.
Ja. Ist das auch etwas, was du bei deinen SchülerInnen feststellst, dass sie wie wenn sie mit Yoga anfangen und mehr wieder einen Bezug zu sich selber finden, dass sie wie genügsamer werden, sage ich mal, so das Wort, was mir vielleicht in dem Zusammenhang in den Sinn kommt. Also nicht, dass sie auf alles verzichten, aber dass sie wie vielleicht achtsamer sind mit sich selber und dadurch auch genügsamer mit sich selber.
Ich glaube, das ist schwierig zum Verallgemeinern. Es wäre natürlich mein Wunsch. Ich glaube, wenn ich länger unterwegs bin mit meinen Schülerinnen, dann kann es durchaus sein, dass das sich verändert. Aber jetzt so von einer Schülerin, von einem Schüler, der einmal pro Woche bei mir aufs Mettel kommt, ist, weiß ich nicht, eher utopisch zu denken, dass sich im grossen Ganzen so etwas wird innerhalb kürzester Zeit verändern. Vielleicht auf lange Sicht, ja, mit Sachen, die ich sage, oder philosophischen Themen, die ich aufgreife, oder wie das ich selber auch vorlebe. Ich sehe das immer in Retreats, wenn ich Retreats anbiete. Wenn ich dann so sage, ja, es braucht halt nicht immer von allem alles, zum Beispiel auf dem Morgentisch oder von allem alles auf dem Nachttisch, sondern es hat einfach das und wenn ihr noch Hunger habt, dann meldet ihr euch. Es hat immer noch irgendetwas, das ich euch holen kann. Aber ja, ich glaube, so kann man als Beispiel vorausgehen. Ja.
Das heisst, das gehört nicht zu deiner Erwartung dazu, dass deine SchülerInnen alle nachhaltig werden?
Ich glaube, das wäre auf die eine Art übergriffig. Leben wir doch in der Schweiz und ja, ist das nicht nachhaltig gewesen, vielleicht auch ein Teil von unserer Gesellschaft. Aber es wäre sicher ein Wunsch. Aber ich weiß auch, was es heisst, Verzicht zu üben, gerade wenn du als Yogalehrerin selbstständig machst. Ja, ist vielleicht nicht so, als wenn du selbstständig machst mit irgendwelchen Programmierskills, wo du von Anfang an kannst scheffeln. So, es braucht viel Geduld und Zeit, bis etwas zurückkommt.
Gehört zum Weg dazu.
Nicht genau.
Ich nehme an, die meisten, die ins Yoga kommen, kommen dahin, weil sie die Beweglichkeit möchten, die sie damit erreichen können. Oder vielleicht auch dieses Runterkommen, dieses mal bei sich ankommen. Oder ist das so 80-20?
Tatsächlich ist Stress der meistgenannte Grund, warum man in eine Yogastunde geht. Hier im Studio auf jeden Fall. Dann gibt es einen kleinen Teil, wo Beweglichkeit, mehr Flexibilität will. Aber so der Grundtonus ist wirklich Affenzirkus da oben ruhiger werden und sich mal einfach auf etwas konzentrieren.
Das ist schwer geworden für viele mittlerweile.
Ja.
Ja. Wie lange sind so Yoga-Schüler im Durchschnitt? Wie lange bleiben die?
Also der kürzeste würde ich sagen, so eine Lektion. Und tatsächlich so der grösste Teil jetzt von meiner Community ist seit Anfang an dabei, seit 6 Jahren. Zwischenzeitlich sind sie abgewandert, kommen wieder zurück. Ja, und es ist sehr schön zum Sehen.
Spricht ja auch für dich. Für mich ist noch, auf deiner Website steht ja, dass es um die Verbindung mit sich selber, aber auch die Verbindung mit anderen Menschen, das kann ich mir noch vorstellen, bei der Yoga-Stunde ist man nicht alleine mit dir, sondern ist immer eine ganze Gruppe da. Und die Verbindung mit der Umwelt. Was machst du speziell für die Verbindung mit der Umwelt?
Ja, ich glaube, ich bringe meine täglichen Beispiele einfach mit in den Unterricht. so, dass man einfach auch wieder ein bisschen achtsamer wird. Also, dass man nicht in den Wald geht und sich die Köder dort entsorgt. Oder dass man, wenn man an die Aare geht, vielleicht auch mal schaut, ob noch etwas rumliegt und man es mitnehmen kann. Oder, ja, es sind kleine Sachen, aber ich glaube, wie so im Kleinen können wir Grosses anstoßen.
Ja. Also du plädierst auch für diese kleinen Schritte und für den Blick auf das große Ganze und das Aufzeigen, dass auch die eigenen kleinen Schritte zu diesem großen Ganzen beitragen.
Ich glaube schon, dass einfach jeder von uns nur in seinem eigenen Gärtchen schauen kann, aber wenn er dort daneben ist, dann, ja, dann tut das halt ganz viele Dominosteine in Bewegung setzen, dass es in eine schlechte Richtung geht. Und wenn du in deinem Gärtchen schaust, dass die Blumen halt gut zum Wachsen kommen und ja, du wie auch so die nächste Liebe pflegst, ich glaube schon, dass wir dann wie irgendeinmal es ausweiten können. Ja.
Also dieser Dominostein-Effekt geht dann in
die
eine
positive Richtung, ja, bestenfalls.
Eine gute Richtung. Ich find das Bild wunderbar. Ich schließe gerne das Gespräch mit diesem Bild der Dominosteine ab.
Danke vielmals. Danke.
Besonders gefallen hat mir die Aussagen von Joelle, wie sie die Achtsamkeit fördert. Mit diesen kleinen Dingen wie Müll nicht im Wald entsorgen, Abfall einfach aufheben, wenn ich spazieren gehe. Und im Grunde genommen sind es ja auch genau diese kleinen Dinge, mit denen alles beginnt. Wenn ich nicht wegschaue, sondern wirklich hingucke und mich darum kümmere, dann hat das eine große Wirkung. Genau das begeistert mich an Joelle. Was meinst du? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!